Wir sind damit die Ersten, legen damit weltweit den Standard dafür, was KI darf oder nicht darf. Und das ist momentan noch die Krux mit dem Act, dass wir zwar eine Regulierung haben, eine Risikoeinstufung haben, aber noch nicht so genau wissen, wie muss ich mich jetzt eigentlich daran halten.
Die Innovation und das Vorantreiben der KI in Deutschland hängt auch an anderen Faktoren, die fast noch wichtiger sind, nämlich finanzielle Mittel. Ja, sind wir in der Lage, die Unternehmen hier in der EU mit den gleichen oder ähnlichen finanziellen Mitteln auszustatten, wie sie vielleicht in Amerika oder China ausgestattet werden?
Wie gefährlich ist der Einsatz künstlicher Intelligenz? Dystopische Zukunftsszenarien drohen mit der Übernahme der Gewalt durch eine Super-KI. Gleichzeitig wird unsere Interaktion mit KI-Systemen immer intensiver. Suchergebnisse lassen wir uns auf Basis unserer Vorlieben anzeigen. Texte, Bilder und Musik kreieren wir in Sekundenbruchteilen. Dabei geben wir, freiwillig oder unfreiwillig, immer mehr teils sensible Daten preis und damit tiefe Einblicke in unser berufliches oder persönliches Innerstes. Das birgt Risiken, gerade wenn es um den Erhalt unserer demokratischen Grundwerte wie Freiheit, Gleichheit oder Rechtsstaatlichkeit geht. Zum Schutz dieser Werte gibt es den EU-AI-Act. Das EU-Parlament verabschiedete ihn am Mittwoch, den 13. März 2024. Am 21. Mai 2024 haben ihn alle 27 EU-Mitgliedstaaten bestätigt. Und das nicht ohne Stolz, denn es handelt sich um das weltweit erste Regelwerk für den vertrauenswürdigen Umgang mit künstlicher Intelligenz. Wir stellen das Gesetz heute mal auf den Prüfstand. Ziele, Potenziale, Kritikpunkte, offene Fragen und die Bedeutung für den Wirtschafts- und Innovationsstandort Europa spielen dabei eine Rolle. Deshalb sage ich wie immer, bleibt dran, es lohnt sich. Hallo und herzlich willkommen bei Hallo Zukunft, dem Podcast aus Europas größtem Mikroelektronikklasse, dem Silicon Saxony. Zu Gast in meinem virtuellen Podcast-Studio ist heute Stefanie Bade. Sie ist stellvertretende Geschäftsführerin beim KI-Bundesverband und gestaltet in Baden-Württemberg mit vielen anderen Partnern den Innovation Park Artificial Intelligence, von dem ihr bestimmt schon alle mal gehört habt. Hallo liebe Stefanie, schön, dass du heute hier bist.
Hallo Julia, vielen Dank für die Einladung, dass ich heute mit dabei sein darf.
Sehr, sehr gern. Dieser Podcast soll nicht nur das große Bild zeichnen, sondern auch die Fragen der Startups und KMU aus unserem Netzwerk beantworten. Und genau die Fragen hat heute Gregor Blichmann mitgebracht. Für alle, die dich noch nicht kennen, Gregor, du bist CTO bei Elevate hier in Dresden. Ihr beschäftigt euch vor allem damit, KI nachhaltig in der Automatisierung von Geschäftsprozessen einzusetzen. Da geht es zum Beispiel um die Dokumenten- und Informationsverarbeitung. Du stehst damit quasi auch für die zahlreichen kleinen Use Cases, die ja manchmal in Vergessenheit geraten, wenn wir über künstliche Intelligenz und die großen KI-Modelle sprechen. In diesem Sinne, schön, dass du heute auch mit dabei bist.
Schön, hier zu sein. Hallo.
Hi. Und ihr beiden kennt euch ja auch schon aus einem gemeinsamen Podcast, richtig?
Genau. Wir haben ja beim KI-Bundesverband auch einen Podcast und Gregor durfte auch schon mit dabei sein.
Genau, das habe ich am Anfang gar nicht gewusst und dann zufällig rausgekriegt bei der Recherche. Also insofern sollte das heute total super flutschen mit euch. Vielleicht ganz am Anfang, Stefanie, lass uns doch als erstes mal das, ja man sagt immer, Bigger Picture aufzeigen. Worum geht's beim AI Act quasi in a nutshell mal ganz kurz?
Ja, vielen Dank für die Frage, Julia. Der AI Act, großes sagenumwogenes Wort. Und das Hauptziel von der Europäischen Union ist sicherlich gewesen, die KI zu regulieren und damit auch sicherzustellen, dass es eine ethische Anwendung von KI gibt, aber auch eine Entwicklung basierend auf ethischen Normen und wir verantwortungsvoll mit der Technologie umgehen. Und damit soll letztendlich ein Rechtsraum geschaffen werden. Und was ganz interessant ist am AI Act, dass man einen risikobasierten Ansatz gewählt hat. Das bedeutet, man unterscheidet die Technologie in verschiedene Risikostufen und anhand von diesen Risikostufen leitet man hinterher Handlungsmaßnahmen ab, so dass nicht jeder zwingend immer viel dokumentieren muss, sondern dass es immer abhängig davon ist, welche Auswirkungen letztendlich die Technologie hat. Und das kommt daher, dass man gesagt hat, okay, Technologie ist einfach immer ein bisschen unterschiedlich, es entwickelt sich sehr schnell weiter und man einfach auch schon an vorderster Linie mit dabei sein wollte, um den Umgang mit KI in der Gesellschaft auch entgegenzuwirken und dem Ganzen Herr zu werden.
Kannst du mal sagen, was für Normen das dann so sind? Also ein paar habe ich ja schon genannt, quasi die in unserem normalen Werte- oder in unserem europäischen Wertekontext so eine Rolle spielen.
Also was dazu gehört, ist auf jeden Fall das Thema Transparenz, dass wir wissen, was passiert denn überhaupt mit unseren Daten. Auch damit hergeleitet natürlich das Thema Datenschutz. Wer darf überhaupt Daten verarbeiten? Wer hat das Recht, mit meinen Daten umzugehen? Ist aber auch natürlich der ethische Aspekt dessen, dass ich eben nicht nur vom alten weißen Mann die Daten verwende, sondern eben natürlich auch die Vielfalt der Gesellschaft, die wir vor allem in Europa finden, auch mit abbilde, mit den unterschiedlichen Kulturen, mit den unterschiedlichen Religionen, mit Männlein, Weiblein, divers, dass sich da die Gruppen einfach auch nicht benachteiligt fühlen. Das muss man einfach auch immer von der Entwicklung her denken. Nennt sich auch Bias dann letztendlich in den Systemen. Das kann ich minimieren, aber halt natürlich nie komplett ausschließen. Aber wir wollen ja als Gesellschaft auch immer bestmöglichst daran arbeiten, alle zu inkludieren.
Bevor wir da jetzt nochmal näher reingehen, jetzt haben wir den Act und was sind so die Benefits, die wir jetzt wirklich schon in der Tasche haben und was muss noch gemacht werden?
Also es ist sicherlich gut, dass Europa wirklich an erster Linie mit dabei ist. Die ersten sind, die gesagt haben, wir bringen eine KI-Regulierung auf den Weg. Wir sind damit weltweit die Ersten. Legen damit den Standard dafür, was KI darf oder nicht darf. Das haben wir auch schon bei der DSGVO, der Datenschutzregulierung, bewiesen, dass wir damit wirklich als Vorbild agieren können und viele andere Länder weltweit nachziehen. Und das ist auch insbesondere für KI ein sehr wichtiges Thema, zumal wir diese ja auch versuchen, in den Einklang zu bringen mit unserem Werteverständnis. Heißt, wir müssen uns da natürlich Gedanken machen, dass wir die Technologie so entwickeln, dass es zu unserer Gesellschaft passt und eben nicht hinterher zu einem Überwachungsstaat kommt. Und das ist einerseits sehr, sehr begrüßenswert. Andererseits ist es eine Regulierung. Ja? Wir sind jetzt natürlich immer per se nicht zwingend sehr am glücklichsten über die Regulierung, aber wir sind zumindest dahingehend zufrieden, dass man gesagt hat, hey, man möchte zumindest eine vertrauenswürdige KI-Entwicklung garantieren in Europa. Was wir als Verband und auch in den Gesprächen mit den Mitgliedern sehen, ist, dass gerade auf technischer Ebene viele Definitionen einfach noch nicht hundertprozentig ausgefeilt sind. Das sind sehr verallgemeinernde Definitionen, die sich auch nicht hundertprozentig an den OECD-Definitionen orientieren. Da haben wir immer wieder über die Gespräche auch darauf hingewiesen, dass man sich da doch bitte an den OECD-Standard halten soll, dass man sich da bitte auch nochmal das ein oder andere Wording anschauen soll, weil es einfach noch nicht ganz passt. Jetzt ist es so, damit müssen wir dann jetzt auch leben. Und das andere Thema ist halt auch das Thema Aufwand, Bürokratie. Es ist gut mit der Risikoeinstufung. Das gibt auf jeden Fall schon Orientierung. Wir hatten aber mit unserem Partner Applied AI vor 2 Jahren auch eine Studie durchgeführt, wie denn die Risikoeinstufung eigentlich auch die Startups und die KI-Unternehmen betrifft. Und da hat man schon gesehen, die Risikoeinstufung gerade in den höheren Bereichen, wo ich dann auch viel Dokumentationsaufwand habe, da sind fast 4-fach so viele Unternehmen betroffen, wie die Kommission das ursprünglich eingeschätzt hat. Die Kommission war ursprünglich bei so 5-10% der Unternehmen, sind von der Hochrisiko-KI betroffen, müssen entsprechenden Dokumentationsaufwand machen und wir haben uns mit den Umfragen bei 30-40% befunden. Und das ist natürlich ein enormer Unterschied. Das sorgt auch für viel Unsicherheit bei unseren Unternehmen. Auch jetzt gibt es diese Risikoeinschätzung. Ich kann jetzt irgendwie grob einschätzen, habe ich ein Hochrisikosystem, habe ich kein Risiko, muss ich damit nichts berücksichtigen. Aber was passiert denn eigentlich dann? Und das ist momentan noch die Krux mit dem Act, dass wir zwar eine Regulierung haben, eine Risikoeinstufung haben, aber noch nicht so genau wissen, wie muss ich mich jetzt eigentlich daran halten? Wie sieht das Ganze hinterher in der Praxis aus? Was muss ich eigentlich als Unternehmen implementieren? Und da geht's jetzt in die nächste spannende Phase. Ja, jetzt natürlich die europäischen Normierungsgruppen zusammenkommen und erstmal ausdefinieren, wie hat das Ganze überhaupt auszusehen? Welcher Standard muss erfüllt werden? Welche Dokumentationspflichten sind zu erfüllen? um überhaupt sicherzustellen, dass alles transparent und nachweisbar ist. Und da sind wir auch mit unserem Vorstandsmitglied, dem Robert Kilian, vertreten in diesen Kommissionen, der sich auch stark dafür einsetzt, dass unsere Unternehmen auch davon profitieren und eben nicht nur hinterher darunter leiden, dass sie noch mehr Aufwand haben.
Ja, Gregor, das ist ja sicherlich auch ein Punkt, der euch ganz konkret dann betrifft. Vielleicht von deiner Seite nochmal so eine kleine Einschätzung. Wie siehst du den AI-Act? Was sind für dich positive Aspekte? Was ist für dich jetzt noch ungeklärt? Beziehungsweise wo hast du jetzt noch die größten Fragezeichen?
Also Stefanie hat das schon sehr gut zusammengefasst, ne? Wir sind jetzt in Europa in der Lage, als erster Kontinent, als erste Vereinigung, da ein Regulatorium auf die Beine gestellt zu haben, das wirklich versucht, Rechtssicherheit zu schaffen, weil das, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, sowohl für uns als Anbieter, aber eben auch für die nachfragende Seite merken wir immer wieder, dass natürlich ein Riesenthema ist, wie kann ich meine Daten so verarbeiten, dass sie wirklich sicher sind, wie kann ich sicher gehen, dass ich gesetzeskonform arbeite. Das ist auf alle Fälle ein Riesenschritt in die richtige Richtung, aber Stefanie hat auch schon, glaube ich, ein Passwort genannt, was bei vielen vielleicht negativ behaftet ist, nämlich das Thema DSGVO. Wir müssen natürlich schaffen, diese Einordnungen und diese Regulierungen, die jetzt gedacht sind, nicht in einem riesen Bürokratie-Overhead enden. Dass wir nicht noch mehr Bürokratie und noch mehr Formalismen und noch mehr Nachweispflichten haben, die am Ende des Tages in der Verwaltung eh niemand bearbeiten kann oder vielleicht 6 Monate brauchen und wir uns damit Innovation und Geschwindigkeit nehmen, die wir in Europa ja unbedingt brauchen, um mit den großen Playern aus China oder Amerika mitzuhalten, gerade im Bereich KI.
Also da habt ihr noch schlechte Erinnerungen aus der Vergangenheit. Beziehungsweise wäre dann für mich die Frage auch, wer es am Ende prüft.
Ganz genau, die Nachweispflichten generell. Ne? Also wer ist in der Verantwortung, den Nachweis zu führen und wie kann dieser Nachweis wirklich transparent und objektiv geführt werden? Ja, das ist, glaube ich, Stefanie, noch ein Riesenthema, wie denn das überhaupt in der Breite umgesetzt werden kann.
Genau, also das ist auch wirklich noch ein Diskussionsthema. Da gibt es noch keine Entscheidung, wer das auf nationaler Ebene übernehmen wird. Wir sind dann mit den verschiedenen möglichen Institutionen auch im Austausch, die es werden könnte. Eins ist klar, wir wollen nicht, dass es auf Länderebene runtergeht und wünschen uns nicht, dass es dann hinterher die DSGVO-Behörden sind und wir dann so ein DSGVO 2.0-Erlebnis haben, bei dem man sich zu Tode verwaltet und eben sehr lange Rücklaufzeiten hat. Wunsch ist wirklich an der Stelle, eine nationale Behörde zu finden, die sich darum kümmert. Und der andere Wunsch ist auch, ich hatte ja eingangs schon erzählt, was ist das Ziel vom AI-Act? Der AI-Act zielt darauf ab, einen einheitlichen Markt zu schaffen, eine einheitliche Regulierung zu schaffen. Das heißt, uns ist auch wichtig, dass es keine Unterscheidung zwischen den verschiedenen Ländern gibt. Das erleben haben wir ja auch bei der DSGVO erlebt. Die Deutschen leben es viel strenger, als es zum Beispiel die Kroaten tun. Und bei AI könnte uns das im Zweifel auch wieder blühen. Und um natürlich auch dem europäischen Markt selber, der ja sehr attraktiv in sich ist als Markt, ist es halt wichtig, dass wir auch wirklich einheitlich sind und nicht eben unterschiedlich nationale Auslegungen des Gesetzes haben, das dann wieder unterschiedliche Maße ansetzt.
Ja, ich würde mit euch dann gerne nochmal in diese Diskussion zurückkommen, würde aber vorher, um alle Hörerinnen und Hörer auch ein bisschen mitzunehmen, nochmal auf die Risikostufen eingehen, die du ja eingangs schon angesprochen hast. Da gibt es jetzt 4, vielleicht kannst du die nochmal ganz kurz erklären, also wie die sich unterscheiden und vielleicht auch ein paar ganz konkrete Beispiele geben, welche Anwendungen da jetzt tatsächlich in die jeweilige Stufe reinfallen.
Ja, super wichtige Frage, Julia. Natürlich auch wichtig, nochmal zu verstehen, was versteht man jetzt unter diesem risikobasierten Ansatz. Also es gibt letztendlich 4 Risikokategorien, die in diesem risikobasierten Ansatz vorgesehen sind. Das ist einmal die unzulässigen Risiken, die sogenannten Verbote. Darunter fallen zum Beispiel Social Scoring Systeme oder auch solche Systeme, Predictive Policing nennt man das beispielsweise, die Kriminalstatistiken oder Vorhersagen zu möglichen Kriminaltaten tun. Das ist verboten mit der Regulierung. Auch das Thema Emotionserkennung oder Gesichtserkennung darf nicht verwendet werden, insbesondere nicht am Arbeitsplatz oder auch in Bildungseinrichtungen. Das heißt, diejenigen Systeme, um es einfach nochmal zusammenzufassen, die in irgendeiner Art und Weise Individuen manipulieren könnten oder die soziale Kontrolle herstellen könnten, die dürfen in der EU nicht vertrieben werden, die sind verboten.
Um das mal ganz kurz nur ein Beispiel zu sagen, in einem unserer Projekte in der Lausitz, da geht es darum, wie Mitarbeitende unterstützt werden können durch Technologie, und da wird dann analysiert, ob die müde sind, und da ist ja dann die Grenze immer zu, bin ich müde oder bin ich schlecht gelaunt, ganz eng.
Genau, absolut richtig, was du sagst, Julia, es ist einfach sehr schwer zu differenzieren. Es ist sicherlich schade für Anwendungen, die gerne im Vertrieb auch eingesetzt worden sind, die sicherlich gut gemeint sind und die Kundeninteraktion fördern möchten, aber auch die dürfen nach jetzigem Stand eher nicht mehr eingesetzt werden. Dann die zweite Kategorie sind die hohen Risikosysteme oder die Stufe der hohen Risiken. Darunter sind letztendlich vor allem die sektoralen Bereiche zu verstehen, die viel mit Menschen zu tun haben und uns als Gesellschaft betreffen. Das ist alles, was mit Gesundheit, meiner Sicherheit oder auch meinen Grundrechten zu tun hat. Also damit alles, was das Gesundheitswesen betrifft, die Justiz oder auch behördliche Vorgänge. Und dann haben wir noch das begrenzte Risiko. Begrenztes Risiko beschreibt diejenigen Anwendungen, wo ich als Mensch, wir kennen das alle sicherlich vom Online-Shopping, mit einer Maschine, klassischerweise einem Chatbot, interagiere. Und manchmal kann ich den Eindruck bekommen, dass ich mit einem Menschen dort gerade chatte, wenn ich versuche herauszufinden, wo mein Paket ist oder was mit meiner Bestellung schiefgegangen ist. Und da sind zukünftig die Anbieter dazu angehalten, darzustellen, dass es handelt sich eben nicht um einen Menschen, sondern um eine Maschine. Und die letzte Risikostufe, und das ist auch die zu vernachlässigende Risikostufe, ist dann die, die ein geringes bis kein Risiko hat. Da verstehen wir letztendlich Anwendungen darunter, die eben nichts mit Menschen zu tun haben, sondern ganz einfach in einem Produktionsprozess beispielsweise zu finden sind und einfach nur angeschaut wird, hey, der Chip, den ich jetzt hier verwende, sitzt die Platine überhaupt an der richtigen Stelle, wo sie auch sitzen soll, und der Kondensator, und eine reine Qualitätskontrolle dient. Das hat erstmal keine weiteren Einwirkungen auf wie die Gesellschaft oder irgendjemanden sonst.
Jetzt hatte ich in meiner Anmoderation ja schon ChatGPT angesprochen. Wie ordnet sich das denn da ein? Vielleicht auch mit der Frage, weil ich da so verschiedene Begrifflichkeiten gelesen habe, zum Beispiel Foundation-Modelle und General-Purpose AI. Wo ist es da in diesen Risikogruppen zu finden?
Dann kann ich vielleicht kurz einhaken. Also die Begriffe vielleicht erstmal abzugrenzen. Foundational Models sind eben Modelle, die erstmal grundsätzlich einen allgemeinen Zweck erfüllen, aber vor allen Dingen dafür gedacht sind, weitere KI-Veränderungen obendrauf zu setzen. Also auch wir als Unternehmen hier in Deutschland verwenden Foundational Models für unsere Arbeit, indem wir quasi vortrainierte Modelle mit großen Datensätzen weiter auf einen bestimmten Anwendungsfall verfeinern. Das heißt, das sind erstmal primär Modelle, die für den Endanwender gar nicht so interessant sind. Wenn wir über den Begriff General Purpose AI, also ist, glaube ich, formuliert mit Allzweck-KI im Regulatorium, sind das eben genau solche Modelle wie ChatGPT, wie wir heute kennen. Das heißt, sehr mächtige Modelle, die eigentlich beliebige Anwendungsfälle erstmal versuchen können zu lösen. Und genau da kommt die Herausforderung für die Regulatorik. Wir können quasi nicht das Modell an sich reglementieren, sondern müssen schauen, welche Anwendungsfälle werden mit diesen Allzweckmodellen realisiert. Und das heißt, wenn ich eine ganz einfache Textschreibeaufgabe dem Modell gebe, ist die vielleicht nicht so kritisch, als wenn ich versuche, die Mitarbeiterdaten meines Unternehmens in bestimmte Gruppen einzuordnen. Das heißt, es muss geklärt werden, wie wird dieses Allzweck-KI-Modell eingesetzt. Und da gibt es eben die Unterscheidung zwischen systemischem Risiko, also ist dieses Risiko, was ich hier mit dem Modell betreibe, grundsätzlich ein Problem oder ist es eben kein Problem? Und ich glaube, da ist auch noch ganz viel Arbeit notwendig in der Kommission, da die genauen Einordnungskategorien festzulegen.
Und das bedeutet dann auch, dass für jeden Use Case eine eigene Prüfung logischerweise notwendig ist und dass auch, wie man es manchmal hört, die Kategorisierung, ob der schieren Rechenkapazität eigentlich nicht sinnvoll ist, richtig?
Ganz genau, weil natürlich die Technologien werden sich wandeln. Wir sehen, wie schnell sich neue Anwendungsfälle erschließen, wie schnell sich neue Technologien entwickeln. Das heißt, wir können im Gesetz nicht uns auf Technologien und Eckdaten von Technologien festlegen, sondern müssen die Anwendungsfälle klassifizieren und dann in Zukunft eben auch neue Technologien ganz einfach in diese Klassifikation einordnen zu können.
Zumal der Trend ja auch in die Richtung geht, dass die Modelle kleiner werden, damit weniger Rechenkapazität verbraucht wird. Gregor, sicherlich auch ein Trend, den ihr gut kennt. Und dahingehend muss das natürlich auch mehr über die Anwendungsfälle dann erfolgen. Ich kann ja auch als Modellanbieter nicht für alles haftbar sein, wofür meine Kunden das hinterher verwenden. Das ist auch vielleicht nochmal ein spannendes Thema vom AI Act. Ich bin nicht nur als Anbieter betroffen, ich bin auch als Anwender und Betreiber davon betroffen. Der Anbieter des Modells kann ja auch nicht für alles haften, was dann der Anwender und der Betreiber hinterher damit macht.
Aber auch das muss noch definiert werden, richtig? Also wie ein Betreiber dann quasi haftbar gemacht wird und was da dahinter liegt für Nachweispflicht etc.
Genau, also generell ist der AI Act auch für einen Betreiber vollumfänglich gültig. Das heißt, der Betreiber muss sich genauso dem AI Act unterwerfen und für ihn gelten genauso die Risikostufen. Das ist auf jeden Fall schon mal festgelegt, aber wie sich das in den Anwendungsfällen dann hinterher ausdifferenziert, das wird jetzt gerade noch erarbeitet.
Ja, die ja dann quasi wahrscheinlich auch, Gregor, bei euch oder für viele Unternehmen, die keine eigenen KI-Modelle entwickeln, die dann genau auf solchen Sachen aufsetzen, besonders wichtig sind, oder?
Wichtig vielleicht das eine, aber oft verwendet werden. Ne? Wir hatten vorhin schon das Thema, diesen Moment, den wir alle erlebt haben, wo ChatGPT wirklich jedem in der Gesellschaft KI irgendwie näher gebracht hat. Und das merkt man natürlich auch in der Unternehmenslandschaft. Ne? Viele Unternehmen haben ein eigenes GPT, wird immer so gesagt, also haben meistens dann halt über Azure oder sich ein GPT-Modell deployed und geben das ihren Mitarbeitenden frei, um einfach mal auszuprobieren, rumzuspielen. Sie sind aber meistens noch nicht in dem Status, wo sie wirklich einen geschäftsrelevanten Prozess begleiten oder wirklich, ich sage jetzt mal, einen Mehrwert liefern. Und ich glaube, jetzt wird es ganz spannend, wirklich den Schritt zu gehen, zu sagen, wir wollen diese KI für geschäftsrelevante Vorgänge, für sensitive Taten anwenden. Was heißt denn das? Wie ist denn die Regularien? Was müssen wir beachten? Auch wenn der Anbieter eben nicht in Europa sitzt. Und ich glaube, das ist ja auch vom AI Act ein wichtiges Anliegen, dass wenn Dinge in Europa angewandt werden, ist es eigentlich egal, wo sie herkommen. Sie müssen den Regularien genügen. Und das wird, glaube ich, jetzt ein ganz spannendes Feld auch für die Leute, die heute schon ChatGPT anwenden und den Schritt dann wagen, es wirklich produktiv zu nutzen.
Ja, das ist auf jeden Fall, nochmal ein wichtiger Punkt, den Gregor auch gesagt hatte. Also alle, die in Europa ihre Lösung entwickeln, anbieten oder auch anwenden, können sich eben künftig darauf verlassen, dass diese den KI-Regularien unterliegen müssen. Das heißt, auch Anbieter, die außerhalb von Europa sind, müssen sich diesen Regularien unterwerfen. Also da gibt es keine Ausnahmen und das ist letztendlich für die Nutzenden Sicht von Vorteil, weil ich natürlich viel mehr Transparenz auch da reinbekomme.
Zum Beispiel, weil ich auch weiß, mit welchen Daten diese Modelle angelernt wurden, oder?
Wenn ich mich zumindest in hochkritischen Bereichen befinde, ja, wo viele personenbezogene Daten auch mit dabei sind, dann ja, dann muss es zum Teil auch nachvollziehbar dargestellt werden, wie das Ganze dann aussehen kann und was es dann genau heißt. Das wird sich auf jeden Fall auch noch zeigen. Da haben wir heute auch noch nicht die Antwort für. Aber ich als Nutzender kann das hinterher auch so einsehen. Ja. Und all diejenigen Anwendungen, die eben nicht genau in diese Bereiche fallen, also verbotene Systeme, Hochrisikobereiche, aber auch das Thema Menscheninteraktion, die können sich freiwilligen Auflagen unterwerfen und sagen, hey, wir haben einfach für uns als Firma einen Code of Conduct etabliert, wie wir mit KI entwickeln, welche Daten wir verwenden, was unsere Entwicklungsprinzipien sind. Das kann offengelegt werden, muss aber nicht. Ist natürlich immer schön. Ich glaube, jeder Unternehmer, Gregor, wird euch auch so gehen, wenn man in den Kundengesprächen sind, da kommt immer die Nachfragen danach. Und wenn man sowas erstellt hat und vorzeigen kann, hat man da auf jeden Fall auch ein gutes Kundenverhältnis geschaffen.
Definitiv. Also das ist ein Riesenthema auch im deutschen Markt, ne? Nachvollziehbarkeit und Vertrauen.
Ja. Also was unsere Unternehmer da vielleicht auch nochmal ergänzend vor ein paar Jahren auch schon eingeführt haben, in einer Arbeitsgruppe wurde das erarbeitet, ist sozusagen eine Selbstauskunft. Also es ist bei uns möglich, ein Siegel der vertrauenswürdigen KI-Entwicklung zu erwerben und das funktioniert aber über ein Selbstauskunftssystem. Also es ist auch nichts anderes wie ein Code of Conduct, wo eben das Unternehmen sagt, hey, wir schauen, dass wir ethisch sind, dass wir saubere Daten haben, dass eben nichts Schlimmes mit unserem Modell passiert und dann erhalten die auch von uns diese Siegel. Da wird es aber natürlich auch in Zukunft viele verschiedene Anbieter geben, die dann Zertifizierungslösungen anbieten werden oder andere Siegel anbieten werden, bis es dann offizielle Gütesiegel dann auch gibt.
Beziehungsweise ist diese Selbstauskunft ja immer auch ein bisschen in der Kritik, weil das natürlich so ein bisschen nach dem Prinzip lass den Fuchs den Hühnerstall Design funktioniert. Gibt es jetzt im AI Act überhaupt noch Bereiche, die auf Selbstauskunft für die Unternehmen beruhen?
Also letztendlich alles, wo wir so gut wie kein Risiko haben. Da habe ich ja wirklich keine regulatorischen Pflichten. Das heißt, alle unkritischen Anwendungen, die werden wir viel im Industriebereich finden. Ich meine, ein Großteil der Wirtschaft ist es auch oder viele Industrieanwendungen sind in der Produktion zu finden. Da habe ich meistens keine kritischen Themen, wo ich Personendaten habe, wo hinterher ein Auto irgendwie falsch abbiegen könnte und ein Menschenleben gefährdet ist oder die Gesellschaft gefährdet ist. Da wird es sicherlich nicht geben. Da ist es aber generell eher natürlich auch so, dass durch die Kundenverhältnisse Unternehmen auch viel stärker natürlich drauf gucken werden, was kaufen sie sich da eigentlich ein, um sich selber auch abzusichern, um selber zu verstehen, was kann eigentlich das Modell. Von dem her gehe ich stark davon aus, dass es sich in die Richtung bewegen wird, dass sehr viele eine gewisse Art und Weise der Selbstauskunft geben werden, um einfach möglichst auch die Transparenz zu haben. Hey, ihr könnt unserem System vertrauen.
Bereit für die Zukunft? Mit Dualis wird Ihre Fabrik fit für Industrie 4.0. Die wegweisende Software für Produktionsplanung und 3D-Fabriksimulation verändert die Spielregeln. Steigern Sie die Effizienz Ihrer Prozesse, reduzieren Sie Ausfallzeiten und bringen Sie Ihre Anlagen auf Höchstleistung. Investieren Sie in die Zukunft Ihrer Produktion mit intelligenten Lösungen und KI von Dualis. Vereinbaren Sie noch heute Ihr kostenloses Beratungsgespräch unter www.dualis-it.de oder schauen Sie in den Shownotes dieser Episode. Dualis, Ihr Partner für die smarte Fabrik der Zukunft.
Gregor, vielleicht kannst du das ja mal so einschätzen. Also jetzt gerade was die sächsischen Unternehmen im KI-Bereich und ihre Lösungen angeht, wie viele sind denn da überhaupt von den Hochrisikosystemen betroffen?
Das ist natürlich eine sehr interessante Frage, denn da würde ich mich nicht anmaßen, da eine Zahl zu sagen, wie viel heute schon betroffen sind. Aber ich würde mal aufgreifen, was Stephanie gerade gemeint hat. Na, wenn wir so ein Fabrikbeispiel nehmen, das ist ein sehr gutes Beispiel. Na, da haben wir nicht vielleicht die Hochrisikokategorie für Personendaten oder persönliche Rechte. Aber natürlich haben die Unternehmen ein Rieseninteresse daran, ihre Sensordaten, ihre Industriedaten nicht einfach irgendwo nach außen zu geben oder dass die Modelle diese Daten nicht nutzen, um dann eines Tages in anderen Kontinenten, in anderen Ländern andere Wettbewerber irgendwie stark zu machen. Also das ist definitiv eine Riesennachfrage, die wir heute schon merken. Also es gibt zum einen das Interesse daran, KI-Modelle auszuprobieren. Andererseits ist heute schon so, dass Leute sagen, na, wo wird denn das gehostet? Welche Daten werden hier verwendet? Wie funktioniert das Modell genau? Also auch da wird es notwendig sein, in Form von Selbstauskünften oder Code of Conducts in Zukunft eben nachzuweisen, hier, eure Daten sind bei uns sicher. Und das ist definitiv was wir auch in Sachsen mit den Unternehmen hier schon heute ganz stark spüren. Also es ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor in jedem der Gespräche, die wir führen.
Das ist ja überhaupt ein spannender Punkt, weil man ja oftmals hört, der AI, das ist ein Hemmschuh für die europäische KI-Entwicklung. Auf der anderen Seite habe ich jetzt das Gefühl, gerade weil eben europäische Unternehmen auch nach europäischen Lösungen suchen und man quasi diesen regulierten Binnenmarkt hat, kann das durchaus auch ein Push für die europäische KI-Entwicklung sein. Ist das so oder sehe ich das falsch?
Also wir sehen es generell schon so, dass es durchaus ein Push sein kann. Also wir haben das, wie gesagt, beim Datenschutz ja auch schon nicht überall und nicht durchgehend erlebt, aber generell schon erlebt, dass die Nachfrage einfach gestiegen ist, um zu sagen, hey, ich will nur mit Systemen arbeiten, die auch DSGVO-konform sind. Weil da kann ich mich darauf verlassen, dass meine Daten ordentlich gehandhabt werden. Wenn sie gelöscht werden, dann sind sie auch gelöscht. Und das Gleiche erleben wir dann jetzt einfach auch mit der KI-Regulierung. Das heißt, ich kriege eine Verlässlichkeit in eine gewisse Art und Weise eines Blackbox-Systems. Ja, wenn wir ehrlich sind, der Großteil der Gesellschaft denkt immer noch, KI ist eine ganz große Blackbox und versteht überhaupt nicht, was dahinter steckt und was da überhaupt passiert. Müssen sie auch nicht zwingend immer. Wichtig ist, dass der Grundgedanke verstanden wird. Aber das bedeutet natürlich auch, ich muss ein Vertrauen schaffen, eine gewisse Art und Weise an Transparenz schaffen. Was passiert denn dahinter? Wie werden meine Daten verwendet? Wie werden Entscheidungen dann auch getroffen, dass es einfach auch akzeptierter ist, nachvollziehbar ist, was dahinter passiert. Ich meine, gleich ja auch bei ChatGPT, ja, alle fanden das super, haben dann erstmal Unternehmensdaten da reingefügt, bis man dann festgestellt hat, ups, irgendjemand anderes auf der anderen Welt kann man auch nochmal diese mit irgendwelchen Hacks und Prompts dann clever diese Daten auch nochmal herausziehen. Und das ist eben das, was nicht passieren sollte, wo wir sicherlich mehr Vertrauen dann auch in die Systeme bekommen.
Genau, und wenn ich hier noch kurz ergänzen darf, wenn wir darüber sprechen, ob der AI Act die Innovation in Europa und in Deutschland speziell hemmt oder fördert, dann ist es ja nur ein Baustein. Ne? Ich glaube, die Innovation und das Vorantreiben der KI-Deutschland hängt auch an anderen Faktoren, die in Flast noch wichtiger sind, nämlich finanzielle Mittel. Ne? Sind wir in der Lage, die Unternehmen hier in der EU mit den gleichen oder ähnlichen finanziellen Mitteln auszustatten, wie sie vielleicht in Amerika oder China ausgestattet werden? Oder sind wir in der Lage, dass vielleicht einfach mal auch der Staat oder die öffentliche Hand als Auftragnehmer KI im großen Stile einsetzt, um da voranzugehen, Nachfrage zu erzeugen und insofern dann den Anbietern einen Push gibt? Also ich glaube, nicht nur der AI Act ist entscheidend dafür, ob wir als Europa im Thema KI mitspielen können, sondern eben auch noch andere Faktoren, die wir, glaube ich, auch ganz intensiv angucken müssen in den nächsten Jahren.
Ja, sehr wichtiges Thema, was du ansprichst, Gregor. Letztes Jahr hat als einziges Unternehmen der KI-Branche Aleph Alpha fast eine halbe Milliarde Euro eine Wahnsinnsfinanzierungsrunde hingelegt, was uns alle sehr, sehr freut, aber halt immer noch beim Dreifachen hinter den Staaten hängt von der Finanzierung gesehen. Und das ist auch gerade für alle Modellentwicklungen gesehen ganz arg schwierig. Also wenn ich große Modelle entwickeln möchte, dann brauche ich einfach unglaublich Rechenkapazitäten. Und das ist einmal das Thema Finanzierung, weil Rechenkapazitäten und die GPUs dahinter sehr, sehr teuer sind. Das andere ist aber auch, gerade wenn wir über GPUs sprechen, dass die Verfügbarkeit sehr gering ist. Ich meine, jetzt hat Microsoft dieses Jahr ein Riesen-Announcement gemacht, hier mit mehreren Milliarden auch im Standort Deutschland und vor allem bei Köln Rechenzentren aufzubauen. Das löst aber natürlich auch das Bottleneck nicht, weil weltweit gibt es halt nur einen GPU-Hersteller.
Dann lass es uns noch mal konkret machen. Was wären eure Forderungen, um die KI-Branche hier in Europa einfach wirklich deutlich voranzubringen?
Also vor allem das Thema Finanzierung. Also wir brauchen wirklich viel größere Finanzierungssummen, mehr Mut, auch in KI dann zu investieren und der Technologie eine Chance zu geben. Also heißt einmal Geldmenge, aber natürlich dann auch der Wille zu investieren und dann auch das Vertrauen, dass ich hier halt natürlich eine längere Entwicklungszeit habe. Also bei vielen Startups ist es, dass ich eine relativ kurze Entwicklungszeit habe. Nach 3 bis 4 Jahren sehe ich dann schon wirklich einen ersten Erfolg. Der Return on Invest in der KI-Branche ist halt deutlich länger. Da rede ich mal locker von 7 bis 10 Jahren, dass ich da überhaupt einen Erfolg sehe. Und dieses Vertrauen brauche ich natürlich auch. Und das andere ist sicherlich an die Wirtschaft da draußen, auch mutig zu sein und erste Pilotprojekte mit KI zu fahren und sich zu trauen, erste Gehversuche mit KI zu machen. Wir sehen leider einfach immer noch, dass erst 15% der Wirtschaftsunternehmen überhaupt KI einsetzen. Und es gibt so viele schöne Anwendungsfälle in meinem Alltag, auch als kleines Unternehmen, wo ich KI einsetzen kann und es mir einfach in meinen Betriebsabläufen auch hilft. Und dann letztendlich das Thema technologische Souveränität. Wir brauchen Rechenkapazitäten in Deutschland nach wie vor. Es ist besser geworden im vergangenen Jahr. Aber wir wollen ja auch an der Stelle nicht abhängig sein von anderen, wenn wir unsere Modelle auf deutschem Boden oder europäischem Boden dann auch entwickeln.
Und dann der X-Faktor Bildung, den will ich noch einbringen. Ne? Wir müssen auf alle Fälle noch viel, viel mehr die Bildung im Bereich KI, Informatik im Allgemeinen voranbringen in Deutschland und Europa. Ne? Da sehen wir, Stefanie jetzt schon einen wichtigen Baustein auf alle Fälle mit, betreut sie ja mit. Aber wir müssen in der Fläche einfach, glaube ich, viel, viel mehr etablieren, dass in den Schulen, auch in den Universitäten das Thema Informatik vorangetrieben wird, aber eben dann auch KI im Speziellen. Da sind wir in Deutschland, glaube ich, auch noch nicht ganz dort, wo wir vielleicht sein sollten.
Da habe ich auch gehört, dass die Studierenden in Deutschland einfach auch ganz selten die Möglichkeit haben, mit großen Datenmengen überhaupt zu arbeiten.
Datenmengen ist halt natürlich auch nach wie vor das Problem. Also überhaupt an Daten zu kommen, ist auch immer wieder ein beliebtes Thema bei unseren Unternehmern. Wie komme ich an große Datenmengen? Welche Daten kann ich verwenden, um meine Modelle zu trainieren? Es gibt sicherlich Mittel und Wege. Und wenn man gute Kontakte hat, kommt man dann auch an Daten heran. Aber es gibt einfach auch noch zu wenig öffentliche Pools, wo Daten reingespiesen werden und auch wirklich dafür verwendet werden können, dass ich Modelle dann hinterher trainieren kann. Aber Gregor, vielleicht kannst du auch ein bisschen was erzählen, wie ihr das für euch gelöst habt.
Also da wird es ja technisch, es gibt ja so Plattformen wie, ich sage jetzt mal, Hugging Face, wo genau das gemacht wird, wo weltweit versucht wird, Datensätze und Modelle Open Source, also quasi für jeden zugreifbar zu machen und für vor allen Dingen wissenschaftliche Anwendungen frei zugänglich zu machen. Aber da ist definitiv ein Problem, was deutschsprachige Daten angeht. Und speziell, wenn wir sagen, wir wollen in Deutschland diesen Mittelstand und dieses Industriewissen irgendwie mit KI unterstützen, da ist definitiv noch ein Riesenproblem. Und da bin ich voll bei dir, Stefanie, da sollten wir auch versuchen, irgendwie proaktiv eine Lösung zu finden, wie wir offener vielleicht Datensätze teilen, um als Deutschland insgesamt voranzukommen und nicht klein-klein gegeneinander versuchen, da irgendwie jeder seine eigene Lösung zu entwickeln.
Jetzt nochmal, wenn du sagst, nicht klein-klein, sein, weil grundsätzlich ist ja künstliche Intelligenz ein globales Thema. Ihr habt es vorhin auch schon angesprochen, Stefanie, du hast gesagt, wir sind da Vorreiter und die anderen müssen jetzt nachziehen. Wir sind da in Europa ja immer schnell dabei zu sagen, okay, unsere europäischen Werte müssen jetzt quasi von allen irgendwie adaptiert werden. Wie siehst du die Chancen, dass andere Kontinente nachziehen? Ich sage jetzt mal nur das Beispiel Social Scoring, was in China eben eine ganz andere Rolle spielt als in Europa. Vielleicht da nochmal eine kurze Einschätzung.
Sehr, sehr gute Frage, Julia. Also vielleicht einfach mal allgemein angefangen, sehe ich auf jeden Fall die Tendenz, dass andere Länder auch nachziehen werden. Also Thema Datenschutz haben wir das auch gesehen. Viele Länder, die ähnliches Werte-Mindset haben wie wir, sind da sehr schnell nachgezogen. Also gerade auch in den Staaten haben wir das natürlich gesehen, dass die Diskussion sofort aufgefangen worden ist und mitgetragen worden ist. Haben wir bei der KI-Regulierung jetzt auch gesehen. Die Europäer waren die Ersten, die darüber gesprochen haben. Joe Biden hat sich im letzten Jahr auch schon vermehrt dafür ausgesprochen, eine KI-Regulierung mit auf den Weg zu bringen und zu entwickeln. Natürlich auch noch mal ein bisschen mit anderen Ansätzen. Die amerikanischen Entwickler haben sich selbst dafür ausgesprochen, auch in verschiedenen Briefen, offenen Briefen. Also da passiert auf jeden Fall auch ein Umdenken. Die Motivation ist sicherlich immer ein bisschen fragwürdig dann auch dahinter. Da sind natürlich auch unterschiedliche Interessen manchmal dahinter. Aber wir sehen, dass dann Nachziehen stattfindet, auch weil global das sehr stark diskutiert worden ist. Also die G20-Staaten haben sich darüber unterhalten, wie können wir mit KI umgehen, wie müssen wir KI global definieren und regulieren, um da auch Blueprints weltweit zu etablieren. Sicherlich ist die Ausnahme an der Stelle dann China. Sie werden sicherlich nicht in allen Systemen eine ähnliche Regulierung vorantreiben, wie wir das tun, aber sie haben in den vergangenen Jahren auch schon die ersten Regulierungen mit auf den Weg gegeben. Also auch zum Thema, wie darf ich überhaupt Modelle verwenden, zu welchem Zweck darf ich sie einsetzen. Da unterscheidet sich sicherlich in den Zwecken, weil der Staat einfach auch andere Interessen hat. Aber die Tendenz, das System zu regulieren, ist auf jeden Fall weltweit da.
Sobald ich hier quasi eine Lösung in Europa biete, dann muss die unter den AI Act oder muss die AI Act konform sein. Welchen Impetus hat das auf Europas technologische Souveränität, beziehungsweise könnte uns das theoretisch auch abschotten von den Lösungen, die aus zum Beispiel Amerika kommen?
Glaube ich nicht. Dadurch, dass natürlich auch in den Gesprächen sehr stark die verschiedenen Anbieter mit an den Tischen saßen, Microsoft sich ja jetzt erst auch Anfang diesen Jahres dazu committed hat, in Rechenkapazität in Europa, also einmal am Standort in Deutschland, aber auch in Spanien, Rechenzentren aufzubauen, ist ein klares Commitment auch von den amerikanischen Unternehmen da in Europa zu investieren. Warum? Ganz klar, weil auch viele Kunden von ihnen hier sind. Ist dahingehend eigentlich an sich schon mal gar nicht schlecht. Viel wichtiger ist natürlich auch zu wissen, ein großes Unternehmen kann sich natürlich viel eher leisten, schwierige regulatorische Bereiche intern gut abzufedern, weil sie die entsprechenden Ressourcen und Kapazitäten haben. Umso wichtiger ist es natürlich auch für uns und für unsere Mitglieder, die einfach alle deutlich kleiner sind, zu schauen, dass wir die kleinen Unternehmen eben nicht abhängen mit einer Regulatorik. Also das heißt, dass der bürokratische Prozess nicht so aufwendig wird, dass die Dokumentationspflichten nicht so aufwendig werden, dass auch hier natürlich noch natürlicher Wettbewerb gefördert wird und bestehen bleibt und eben nicht die kleinen Unternehmen aufgrund der sehr hohen Dokumentationspflichten oder bürokratischen Prozesse dann hinterher eingehen.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den kann ich nur unterstreichen als lokaler Anbieter. Und ich glaube auch nicht, Julia, dass diese Gefahr besteht, denn Deutschland allein als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, zusammen mit Frankreich, zusammen mit der EU, hat schon da gibt es ein Interesse bei den großen Spielern, da irgendwie KI zu verkaufen. Und das ist ein Gewicht, das sollten wir nutzen als EU. Ne? Da sollten wir wirklich selbstbewusst sagen, ihr habt ein Interesse daran, bei uns auf den Markt zu kommen. Das sind die Spielregeln und ich glaube, sie werden sie annehmen, weil sie hier ein Interesse daran haben, am Markt irgendwie präsent zu sein.
Stefanie, noch als letzte Frage, du hast jetzt den Prozess am Anfang ja beschrieben. Was sind denn jetzt die nächsten Schritte, die auf uns zukommen, beziehungsweise erwartest du jetzt noch böse Überraschungen oder dass es quasi jetzt Punkte gibt, die sich nochmal komplett drehen können durch die Regulatur der einzelnen Mitgliedstaaten?
Also im Großen und Ganzen wird es keine bösen Überraschungen geben. Also das ist durch. Es geht jetzt natürlich um die detaillierte Ausgestaltung und Ausdifferenzierung. Die startet jetzt auch erst. Also genau dieses Thema, wie muss jetzt die Transparenzpflicht erfolgen? Wie wird offengelegt? Welche Nachweispflicht gelten jetzt tatsächlich für Unternehmen? Das wird in den sogenannten Normierungskommissionen ausgearbeitet. Die sind aber auch teilweise schon losgelaufen während der ganzen Regulatorikerstellung, um sich zusammenzufinden. Dann gibt es unterschiedliche Zeitstufen für die tatsächliche rechtliche Bindung des Gesetzes. Das ist sozusagen dann die Umsetzung. Und da gibt es eine Frist von aktuell 6 Monaten für alle geringen Risikosysteme. Und dann gibt es bis zu 24 Monate gerade für die Hochrisikosysteme. Die haben natürlich eine längere Umsetzungszeit. Das ist auch dem Gesetzgeber an der Stelle bewusst, dass da natürlich auch ein bisschen erstmal jetzt was aufgearbeitet werden muss, bevor man dann überhaupt rechtlich compliant sein kann. Und das sind zumindest aus regulatorischer Sicht die Fristen. Es gibt auch ein sogenanntes AI Office von der Europäischen Union, das hinterher als die zentrale Stelle auf europäischer Ebene dienen soll, wo man sich Informationen holen kann. Wie muss ich mich jetzt eigentlich hier rechtlich verhalten? Was bedeutet das für mein Unternehmen? Was muss ich berücksichtigen? Und auch da stellen wir vom Verband her natürlich entsprechende Informationen zur Verfügung, geben da auch Hilfestellung, wie man das Ganze umsetzen kann. Das sind die Themen, die jetzt erstmal passieren werden. Und dann natürlich parallel auch nochmal die nationale Umsetzung.
Gregor, wie begleitet ihr den Prozess und was rätst du da Unternehmen jetzt, um quasi dann vorbereitet zu sein?
Wachsam sein. Man muss sich einfach regelmäßig informieren. Sobald die nationale Gesetzgebung ausformuliert ist, dann gilt es zu überlegen, was das genau bedeutet.
Da würde ich nochmal ein bisschen drastischer ergänzen, Gregor. Also ich glaube, für alle diejenigen, die Anwender sind oder zumindest Anwendungsunternehmen sind, ist es wichtig, heute schon zu erfassen, wo setze ich überhaupt KI ein. Das kann natürlich eine Vielzahl an KI-Tools in einem Unternehmen sein. Und da ist es natürlich gut, diese heute schon zu kennen und schon mal ins Risiko fortzusortieren und einzustufen, damit man einfach schon mal einen Überblick hat und eine gewisse Priorisierung, welche Systeme sollte ich denn wie und mit welcher Brisanz dann auch angehen.
Dann zum Schluss, wenn ihr jetzt den AI Act in einem Satz zusammenfassen müsstet, was würdet ihr beide sagen?
Ich hatte ja schon mal angefangen zu überlegen. Also ich finde, der AI Act bietet das Potenzial, einen sehr rechtssicheren Raum für die Anwendung von KI zu schaffen, muss aber den Spagat für wenig Bürokratie und Anwendbarkeit hinlegen.
Für mich hat der AI Act die Chance, einen Blueprint zu schaffen weltweit, um zu demonstrieren, wie man mit KI umgehen kann und auch Vertrauen in KI schaffen kann, muss aber auch gleichzeitig sicherstellen, dass die Innovation eben nicht verhindert wird, sondern auch weiterhin möglich ist, dass Unternehmen bestehen bleiben und eben nicht unter regulatorischen Anforderungen dann eingehen.
Also eher Wegweiser als Hemmschuh.
Genau.
Gregor, du guckst noch ein bisschen skeptisch.
Nein, um Gottes Willen, nein, wir schauen da auch positiv entgegen. Aber es gibt natürlich Herausforderungen, ne? Gerade in Deutschland und gerade in unserem bürokratielastigen System, da wirklich effizient zu sein.
Ja, definitiv. Es ist spannend, was da jetzt noch reguliert wird. Ganz zum Schluss des Podcasts noch eine Frage, die ich immer stelle. Die kann mit dem AI-Act zu tun haben, muss aber nicht. Stefanie, an dich als erstes. Wenn du jetzt in die Zukunft blickst mit allem, was uns da erwartet, worauf freust du dich am meisten?
Ich freue mich am meisten, dass KI anfängt, Fahrt aufzunehmen. Der ChatGPT-Moment hat gezeigt, dass jeder jetzt einfach verstanden hat, was KI eigentlich kann. Auch wenn es KI schon viel, viel länger gab und jeder auch schon viel, viel länger genutzt hat, ist es jetzt wirklich der Zeitgeist und angekommen, wie kann ich es bei mir im Alltag einsetzen, wie kann ich es in meinen Arbeitsabläufen einsetzen und freue mich natürlich auf viel, viel mehr Potenziale, viel mehr Einsatz und sehe sehr optimistisch in die Zukunft, was wir auch als Deutschland noch die Kurve bekommen, uns trauen, KI zu verwenden und damit auch anderen Problemen, wie beispielsweise im Fachkräftemangel, auch entgegenkommen können und damit auch sicherstellen können, dass wir weiterhin eine der stärksten Volkswirtschaften sind und es uns in der Gesellschaft auch weiterhin gut geht.
Also weniger Angst, mehr Mut.
Ja.
Und wie sieht es bei dir aus, Gregor?
Ich habe mir schon viel vorweggenommen, aber ich freue mich auch drauf, wenn wir endlich sehen, dass die KI nicht mehr nur ein Spielzeug ist, sondern wirklich einen Mehrwert liefert und gerade in unseren vielen, vielen mittelständischen Wirtschaftsunternehmen in Deutschland und am besten natürlich mit ganz vielen europäisch gegründeten Startups, die hier vor Ort Wertschöpfung im KI-Bereich betreiben und dann quasi in Symbiose mit den vielen Unternehmen, die wir heute schon haben, liefern. Da freue ich mich sehr, mehr und mehr Unternehmen in Zukunft zu sehen, die in diesem Bereich dann aus Europa heraus auch wachsen und da wirklich erfolgreich sind.
Genau, und was dafür notwendig ist, haben wir ja vorhin schon gesagt. In diesem Sinne, vielen Dank für diese Zusammenfassung. Vielen Dank fürs Gespräch. War sehr spannend für mich und auch schön zu sehen, dass von euch beiden da so eine positive Sicht der Dinge kommt. Wir Europäer neigen ja dazu, Dinge, die wir machen, dann auch im Nachhinein wieder klein zu reden. Und das ist jetzt für mich gar nicht so hängen geblieben. Also insofern vielen Dank dafür und für eure Zeit natürlich. Schön, dass ihr heute beide da wart.
Vielen Dank.
Prima.
Fassen wir noch einmal zusammen. Der EU AI Act bietet einen einheitlichen Rahmen für den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Europäischen Union. Die Verordnung ist dabei das weltweit erste umfassende Regelwerk für KI. Mit ihm hat die EU ein starkes Fundament für die Regulierung von künstlicher Intelligenz geschaffen, das Vertrauen und Akzeptanz in Technologie sowie Innovation made in Europe ermöglicht. Dabei verfolgt der AI Act einen risikobasierten Ansatz. Das heißt, je höher das Risiko bei der Anwendung eingeschätzt wird, desto strenger sind die Vorgaben. Hierbei wird in vier Stufen unterschieden. Die grundlegenden KI-Modelle, sogenannte General Purpose AI, wie beispielsweise ChatGPT, sind, wie der Name schon sagt, vielfältig einsetzbar und können deshalb nicht einer Risikoklasse zugeordnet werden. Ein inakzeptables Risiko stellen zum Beispiel KI-Systeme dar, die eingesetzt werden können, um das Verhalten von Personen gezielt zu beeinflussen und sie so zu manipulieren. Für sie gilt ein Verbot, genauso wie für KI-basiertes Social Scoring, also die Vergabe von Punkten nach erwünschtem Verhalten. Hochriskante KI-Systeme, zum Beispiel in den Bereichen kritische Infrastruktur, Beschäftigung sowie Gesundheits- oder Bankwesen, müssen eine Reihe von Anforderungen erfüllen, um für den EU-Markt zugelassen zu werden. Für Anwendungen mit einem geringeren Risiko gelten lediglich eingegrenzte Transparenz- und Informationspflichten. Diese betreffen zum Beispiel KI-Systeme, die mit dem Menschen interagieren, das heißt, künstlich erzeugte oder bearbeitete Inhalte, wie zum Beispiel Audios, Bilder oder Videos, müssen eindeutig als solche gekennzeichnet werden. Ja, und das war's auch schon wieder bei Hallo Zukunft. Persönlich finde ich es ja sehr beruhigend, dass es den EU AI Act gibt. Mich würde aber wirklich eure Meinung dazu interessieren, also schreibt mir gern unter hallozukunft@silicon-saxony.de. Außerdem findet ihr in den Shownotes wie immer ein paar begleitende Informationen und Links hinterlegt. Wir haben im Podcast ja über den Einsatz von KI am Arbeitsplatz gesprochen. Hier ist Silicon Saxony Teil des KI-Projektes Perspektive Arbeit Lausitz, bei dem wir gemeinsam mit anderen Partnern die Arbeit in der Lausitz durch den Einsatz von Assistenzsystemen effizienter und attraktiver, vor allem aber gesünder machen wollen. Aber ihr findet dort auch weitere Infos zum AI Act, zur KI-Strategie des Bundes, zur sächsischen KI-Strategie und unserem Arbeitskreis Künstliche Intelligenz. Ja, und dann freue ich mich, wenn ihr diese Folge und den Podcast generell weiterempfehlt und abonniert und natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören und Mitdenken. Bis bald. Ciao, ciao. Eure Julia. Yeah.